Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Immer wieder sprechen wir hier in Vollbild über das Erbe des ostdeutschen Films, über die DEFA und ihre Geschichte, aber auch ihre Geschichten. Da ist immer auch wieder die staatliche Zensur ein Thema gewesen. Also Filme, die verboten wurden, Karrieren, die dadurch nicht erblühen konnten. Da vergisst man manchmal auch, dass es auch in der Bundesrepublik, also in Westdeutschland, eine Filmzensur gab, und zwar von osteuropäischen Filmen. Im Berliner Zeughauskino beginnt diese Woche eine hochspannende Filmreihe, die sich der westdeutschen politischen Filmzensur im Kalten Krieg widmet. Unter dem Titel »Der Bundeskanzler wünscht einen harten Kurs« werden dort osteuropäische Filme und Produktionen der DEFA gezeigt, die in den 1950er und 60er Jahren in der BRD nicht gezeigt werden durften. Um was für Filme es sich dabei genau handelt und warum diese verboten waren, darüber konnte ich vor der Sendung mit einem der Kuratoren der Reihe sprechen, mit Dr. Andreas Kötzing. Ich habe ihn zunächst gefragt, was es mit dieser bundesrepublikanischen Zensur überhaupt auf sich hat.
Ja, die gab es tatsächlich auch, und zwar vollzogen von einem Ausschuss mit einem etwas sperrigen Namen, der hieß Interministerieller Ausschuss für Ost-West-Filmfragen. Tatsächlich ein Gremium, das sich zusammengesetzt hat aus Vertretern verschiedener Bundesministerien und zwischen 1954 und 1966 tätig war und in dieser Zeit Filme aus Osteuropa und insbesondere aus der DDR überprüft hat, bevor sie freigegeben wurden für die westdeutschen Kinos, für westdeutsche Festivals oder auch für andere Filmvorführungen in der Bundesrepublik. Und das ist ein ganz schöner Batzen von Filmen, die der Ausschuss da gesichtet hat. Die waren sehr fleißig, über 3000 Filme. Und das Spannende ist eben tatsächlich, dass in diesem Zeitraum auch mehrere Filme nicht freigegeben wurden oder nur mit Schnittauflagen freigegeben wurden für die westdeutschen Kinos. Insgesamt sind das über 150 Fälle, die ich dort in den Akten ausfindig machen konnte. Und das ist insofern natürlich ganz spannend, weil wir es tatsächlich mit einer Form durchaus von politischer Zensur zu tun hatten, denn dieser Ausschuss war ausschließlich für Osteuropa und für die DDR zuständig, nicht für die westeuropäischen Länder.
Das ist ja interessant. Wenn ich an Filmzensur in der Bundesrepublik denke, dann fällt mir immer der Fall von Im Reich der Sinne ein, des japanischen Films, der dann quasi auf der Berlinale zensiert worden ist wegen sexueller Darstellung. Wie sieht es denn bei diesen osteuropäischen Filmen jetzt aus? Geht es da auch um Themen, um bestimmte vielleicht Sittenwidrigkeiten, die da aufgefallen sind, die der Ausschuss verhindern wollte?
Also sittenwidrige Themen waren es eher weniger, sondern es ging tatsächlich um politische Themen. Es ging um Werbung für den Kommunismus natürlich einerseits. Das war das zentrale Anliegen des Ausschusses, Filme zu verhindern oder die Verbreitung in der Öffentlichkeit zu unterbinden, in denen in irgendeiner Art und Weise für den Kommunismus geworben werden sollte. Das können wir vor dem Hintergrund des Kalten Krieges ganz gut nachvollziehen. Man hat natürlich versucht, bestimmte Sichtweisen zu unterbinden, die dort aus Osteuropa gezielt eingeschleust werden sollten in die westliche Welt. Aber das war es eben nicht allein. Die politische Zensur reichte noch sehr viel weiter. Man hat sich zum Beispiel auch insbesondere für Geschichtsdarstellungen interessiert, und viele Filme aus Osteuropa und der DDR wurden sehr skeptisch beäugt, wenn sie sich zum Beispiel auf die Zeit des Nationalsozialismus fokussierten. Der Ausschuss wollte verhindern, dass hier deutsche Schuld thematisiert wird, dass deutsche Verbrechen im Zweiten Weltkrieg dargestellt werden. Da haben wir sehr, sehr viele Beispiele, wo solche Filme dann tatsächlich unter dem Gesichtspunkt betrachtet worden sind. Was macht das eigentlich mit der westdeutschen Öffentlichkeit? Wollen wir eigentlich diese Filme hier bei uns zeigen? Und da wird es dann natürlich wirklich spannend, weil der Ausschuss sich dort in einer sehr, sehr starken Grauzone bewegt hat, wo man auch sagen kann, hier sind eindeutig mit politischen Motiven bestimmte Filme von der Öffentlichkeit ferngehalten worden, bei denen man tatsächlich den Eindruck hatte, naja, das sind Themen, die wollen wir lieber nicht in der Öffentlichkeit diskutiert haben. Vor allem natürlich, wenn es um den Verbleib von ehemaligen Nationalsozialisten in der westdeutschen Öffentlichkeit ging. Da gab es einige DEFA-Filme, die die Biografien von Politikern nachrecherchiert hatten, die in der Bundesrepublik wieder an bestimmte Ämter zurückgekehrt waren. Und bei diesen Filmen war man sehr strikt. Da hat man ganz konsequent gesagt, auf gar keinen Fall. Die wurden zum Teil auch für Festivals nicht freigegeben oder nur für ein ganz, ganz eingeschränktes Publikum. Man kann anhand dieses Ausschusses tatsächlich sehr, sehr viel auch über den Zeitgeist der 50er und 60er Jahre in der Bundesrepublik lernen.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Also es ist schon auch eine geschichtspolitische Zensur.
Auf jeden Fall. Man spiegelt darin natürlich bestimmte gesellschaftliche Prozesse wieder, über die wir heute sehr viel wissen aus der Forschung, gerade was so das Verdrängen bestimmter Vergangenheitsaufarbeitungen angeht. Und das kann man anhand des Ausschusses tatsächlich auch sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn man sich anschaut, was sind das eigentlich für Filme und mit welchen Motiven sind die verboten worden.
Dann blicken wir doch mal aufs Programm. Es sind wirklich selten gezeigte Kurzfilme zu sehen, von auch sehr bekannten Regisseuren, unter anderem István Csábor aus Ungarn, Tadeusz Makaczynski aus Polen, aber eben auch populärwissenschaftliche Filme der DEFA. Mit was für Augen kann man die denn heute betrachten, diese Filme? Wirken die heute auch noch gefährlich?
Nicht wirklich. Es überrascht einen eher, wenn man die Filme sich heute anschaut und dann guckt, an welchen Kleinigkeiten sich der Ausschuss tatsächlich gestoßen hat. Ein populärwissenschaftlicher Film der DEFA über die Wartburg zum Beispiel und über die Deutung der Geschichte der Burg innerhalb der deutschen Kulturgeschichte. Da ist sehr viel Politisches mit drin, aber das hat zum Beispiel schon ausgereicht, dass der Ausschuss gesagt hat, nein, den Film wollen wir lieber nicht für die Mannheimer Filmwoche freigeben. Bei István Csábors Film war es tatsächlich so, dass er sich mit der NS-Vergangenheit beschäftigt hat, Variation über ein Thema heißt der Film, und da hat man eindeutig gesagt, nein, hier werden die Deutschen nur aus der einseitigen Perspektive der Täter da gestellt. Das soll in dieser Art und Weise nicht gezeigt werden. Da hat man in Oberhausen dann getrickst auf dem Festival, um versucht, den Film doch irgendwie präsentieren zu können, am Ausschuss vorbeizukommen. Also auch solche Geschichten hat es gegeben. Aber es ist heute tatsächlich zum Teil auch ein bisschen aufwendig herauszufinden, was genau hat den Ausschuss eigentlich an bestimmten Filmen gestört. Denn sie haben ihre Entscheidung nicht immer begründet. Manchmal wurde einfach nur dem Antragsteller mitgeteilt, der Film ist nicht freigegeben. Und dann wurden aber gar keine konkreten Gründe benannt. Und man muss dann in den Protokollen schauen, ob das eigentlich wirklich sich noch genau herausfinden lässt. Oder man schaut die Filme halt genau mit so einem kritischen Gegenblick an und fragt sich, was könnte eigentlich diese Bonner Beamten damals an diesen Filmen gestört haben?
Haben Sie denn eine Antwort darauf, warum dieser Ausschuss auch Kinderfilme aus Tschechien oder der DDR zensiert hat? Gibt es denn da konkrete Motive zu finden?
Ja, das sind die absurdesten Geschichten, wenn man sich anschaut, dass ein DEFA-Kinderfilm wie das tapfere Schneiderlein zum Beispiel für mehrere Jahre nicht freigegeben wurde vom Ausschuss oder eben die erwähnten tschechischen Puppentrickfilme. Aber ich glaube, das kann man tatsächlich nur verstehen, wenn man begreift, in welchem Kontext sich dieser Ausschuss selbst verstanden hat. Die haben eben davor gewarnt, dass Filme einen Einfluss auf die Öffentlichkeit haben können, und Kinder galten unter diesem Gesichtspunkt eben als ganz besonders gefährdet. Und wenn man Kinderfilme gesehen hat, bei denen man den Eindruck hatte, na, ist da nicht ein kommunistischer Unterton drin? Wurde dieses Märchen der Gebrüder Grimm hier nicht in irgendeiner Art und Weise verändert unter kommunistischen Gesichtspunkten? Dann haben die Ausschussmitglieder tatsächlich auch in solchen Fällen gesagt, nein, den Film geben wir nicht frei. Manche Entscheidungen wurden revidiert. Im Abstand von 2-3 Jahren hat man dann gemerkt, okay, hier waren wir vielleicht einfach doch ein bisschen, sind wir übers Ziel hinausgeschossen. Aber das macht es natürlich auch spannend, sich anzuschauen, warum bestimmte Filme dann auf einmal in einem größeren zeitlichen Abstand dann doch freigegeben wurden.
Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch über die Hintergründe der Zensur sprechen. Wenn man sich die Verbotsfälle genauer anschaut, dann erstaunt es dann schon zu sehen, wie stark der deutsche Staat in die öffentliche Kultur letztendlich eingegriffen hat, obwohl das ja laut Grundgesetz nicht möglich ist. Eine Zensur findet nicht statt, steht ja bis heute im Grundgesetz. Warum griff man damals in Bonn trotzdem mit so harten Mitteln durch und direkt in die Kulturproduktion anderer Länder ein?
Ich glaube, das kann man am ehesten verstehen, wenn man sich vergegenwärtigt, wie nah damals noch die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges und der NS-Zeit zurücklag. Einerseits hatte man eben selber die Erfahrung gemacht, welchen großen Einfluss Filme auf die Öffentlichkeit haben können. Das ist der eine Aspekt, weswegen man auch nach wie vor der Meinung war, dass Filme einen ganz großen Einfluss auf die Bevölkerung haben könnten und deswegen eben auch diese Schutzfunktion durch den Ausschuss wahrgenommen werden sollte. Auf der anderen Seite sind in diesem Ausschuss natürlich Menschen, und die haben alle eine Geschichte vor 1945 erlebt. Zum Teil sind das auch ehemalige Beamte aus NS-Ministerien, NS-Gremien gewesen, die dort weitergearbeitet haben. Und die sind natürlich mit einer starken antikommunistischen Erziehung groß geworden. Und das setzt sich in den 50er Jahren fort. Also da muss sich vielleicht im Detail gar nicht so sehr darüber wundern, dass es diese starke antikommunistische Stoßrichtung gab. Was mich eher verwundert hat, ist, dass der Ausschuss lange Zeit auf einen Konsens setzen konnte. Denn es beschweren sich wenig Antragsteller darüber, über diese Entscheidung, was uns heute vielleicht verwundert. Aber damals gab es tatsächlich diesen Konsens, und es war auch so, dass bestimmte Produzenten, Filmverleiher ihre Geschäfte mit Osteuropa, mit der DDR tatsächlich auch davon abhängig gemacht haben, kriegen wir ja eine Freigabe der Filme durch den Ausschuss, zum Teil auch Schnitte von Seiten der Produzenten sehr bewusst und freizügig vorgenommen wurden, um eben diesen Ausschuss davon zu überzeugen, den Film in dieser Form zeigen zu können. Also das war durchaus ein Konsens, auf den der Ausschuss fußen konnte. Das ändert sich dann erst im Verlauf der 60er Jahre, wo sich eine sehr viel stärkere kritische Gegenöffentlichkeit herausbildet, die dann auch anfängt, die Entscheidungen des Ausschusses kritisch zu hinterfragen. Das sind Journalisten, die anfangen, darüber zu berichten, aber dann eben tatsächlich auch erste Filmproduzenten, Leute, die Filme vorführen wollen, die sagen, hoppla, was ist das eigentlich? Warum muss das eigentlich ein Ausschuss entscheiden? Warum darf ich das nicht selber entscheiden? Also man lernt auch sehr viel darüber, wie eigentlich die Demokratie sich gefestigt und herausgebildet hat und dieser Ausschuss dann letzten Endes auch überwunden wurde durch Kritik aus der Öffentlichkeit und man ihn dann eigentlich, muss man ehrlich sagen, so stillschweigend eingestellt hat, um größere Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit darüber zu vermeiden.
Dass man jetzt Angst vor Filmen hat, dass sie einen gewissen Einfluss auf die eigene Bevölkerung haben und deshalb sie zensiert, das kennen wir ja aus dem damaligen Ostblock. Da gibt es ja auch unterschiedlich skurrile Geschichten darüber, dass der erste Star Wars-Teil in Polen gezeigt worden ist mit dem Titel Star Wars Nummer 4 und alle fest davon überzeugt waren, dass die ersten drei Teile in der Zensur hängen geblieben sind. Was unterschied denn aber jetzt die ganz spezifische Filmzensur in Bonn von der Filmzensur eben in diesen osteuropäischen Staaten damals?
Erstmal fällt schon auf, dass es tatsächlich einige Ähnlichkeiten gibt. Also diese Angst davor, dass Filme einen negativen Einfluss auf die eigene Bevölkerung haben könnten, wenn sie aus dem anderen Machtbereich kommen und dort etwas abbilden, was nicht zum eigenen Kulturverständnis gehört, die war zum Teil sehr gleich. Also da erinnern mich die Bonner Beamten tatsächlich an die Kollegen in Ost-Berlin, die mit ähnlichen Motiven zum Beispiel westliche Filme zensiert haben oder nicht für die DDR-Kinos freigegeben haben. Was in Bonn tatsächlich anders ist, ist eine Selbstreflexion, die einsetzt im Verlauf der Jahre. Also wenn man sich die Akten genau anschaut, dann merkt man, dass es Beamte gibt, die sagen, wir haben hier zwar ein Bedürfnis, bestimmte Filme von der Öffentlichkeit fernzuhalten, aber wir können das eigentlich mit den rechtsstaatlichen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, gar nicht. Es gab auch lange Zeit gar kein wirklich gültiges Gesetz. Das hat man erst 1961 geschaffen. Da war der Ausschuss schon 7 Jahre lang tätig, mit dem man überhaupt nach außen hin argumentieren konnte. Und das ist tatsächlich dem Beamten in Bonn zunehmend auch selber negativ aufgestoßen. Und so wie ich das vorhin schon beschrieben habe, es setzt dort eigentlich ein Prozess zu einer Liberalisierung auch in der westdeutschen Öffentlichkeit ein. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zur DDR. Na, wenn der Ausschuss 1966 aufgelöst wird in der Bundesrepublik, haben wir dort ja eine ganze Hochphase der Zensur gehabt, wobei der DEFA zum Beispiel eine komplette Jahresproduktion verboten wurde, aufgrund von Motiven, die man den Filmen unterstellt hat, dass sie negative Einflüsse auf die DDR-Gesellschaft haben würden. Das ist im Prinzip eigentlich eine gegenläufige Entwicklung, die wir da in der Bundesrepublik beobachten können. Da hat sich die Zensur in dieser Form tatsächlich irgendwann überlebt, schlicht und ergreifend. Die Beamten gehen in Ruhestand und es kommen jüngere Kollegen nach und diese Art der Zensur setzt dann aus.
Aber das finde ich ja interessant. Das heißt, es gab öffentlichen Widerspruch. Der Ausschuss war ja 12 Jahre lang tätig, aber auch von innen heraus gab es dann plötzlich ein Umdenken. Also es waren ja dann doch keine Menschen, die ganz stark auf Linie waren.
Nein, also man hat einfach unterschiedliche Positionen. Es gibt die Hardliner, die sagen, wir müssen auf jeden Fall diese Filme von der Öffentlichkeit fernhalten. Und es gibt andere Leute, die eher juristisch argumentieren und sagen, da ist eine Grenze, das können wir nicht, das können wir nicht begründen. Was passiert denn, wenn jemand Widerspruch dagegen einlegt? Und das passiert tatsächlich 1965 das erste Mal, dass ein Filmimporteur aus Freiburg Klage erhebt. Darf zwei Filme nicht zeigen, die sich mit dem Einsatz von westdeutschen Söldnern im Kongo beschäftigen. Der lachende Mann und Kommando 52 heißen die Filme, die wir auch in der Filmreihe zeigen werden. Und Helmut Söder, so hieß der Filmimporteur, klagt. Er hebt Klage gegen die Auflage, die Filme nicht zeigen zu dürfen. Und er zieht durch die Instanzen. Am Ende bis vor das Bundesverfassungsgericht, allerdings zu einem Zeitpunkt, als der Ausschuss dann schon längst aufgelöst war. Und da merkt man eben tatsächlich auch, wie in einem Rechtsstaat dann Zensur auch ausgehebelt werden kann, indem nämlich tatsächlich einzelne mutige Personen bestimmte Entscheidungen nicht mehr akzeptieren und sich dieser gesellschaftliche Konsens dann eben auch wandelt und man sagt, nee, nur weil ihr das wollt, dass wir diese Filme nicht zeigen, heißt es noch lange nicht, dass wir das akzeptieren müssen.
Vielleicht wagen wir an dieser Stelle ein Fazit. Als jemand, der sich damit so intensiv auseinandergesetzt hat und die Archive durchforstet hat und diese Reihe aufgestellt hat, wofür steht denn diese Form der politischen Zensur für Sie letzten Endes?
für die große Wirkmächtigkeit, die man damals noch dem Medium Film zugerechnet hat. Manchmal fällt uns es heute schwer, das noch im Detail nachzuvollziehen. Auf der anderen Seite erleben wir ja auch heute in bestimmten politischen Konstellationen, dass Filme, Bilder, Darstellungen auf einmal sehr, sehr stark politisch aufgeladen werden, losgelöst zum Teil vom Inhalt. Und das kann man anhand dieser Zensur wirklich hervorragend nachvollziehen, welche besondere Bedeutung man dem Medium beigemessen hat, welchen Einfluss man auch darin erkannt hat, im Hinblick auf die Veränderungen, die er möglicherweise im Publikum vornehmen würde. Wobei wir relativ wenig heute darüber sagen können, was denn passiert wäre, wenn bestimmte Filme freigegeben worden wären. Also beim Tapferen Schneiderlein oder bei anderen Kinderfilmen, da können wir uns schnell darauf einigen, dass da wahrscheinlich mit dem westdeutschen Publikum nicht so viel passiert wäre. Aber der Ausschuss hat schon über einen gewissen Zeitraum bestimmte Debatten einfach unterbunden, in dem Filme nicht öffentlich zu sehen waren, die vielleicht durchaus den Einfluss gehabt hätten, eine öffentliche Auseinandersetzung zu führen über bestimmte Themen, wenn man an die NS-Vergangenheit bestimmter Politiker zum Beispiel denkt. Und ich sehe unterm Strich dort einfach die Zensur auch als Spiegel bestimmter gesellschaftlicher Prozesse. Da ist Film dann eben mehr als nur das eigentliche Medium, sondern eben auch ein Spiegel einer bestimmten gesellschaftlichen Entwicklung.
Die Filmreihe Der Bundeskanzler wünscht einen harten Kurs zur politischen Filmzensur in der Bundesrepublik Deutschland beginnt am kommenden Freitag in Berlin. Mehrere Informationen zum Programm, zu den Filmen gibt es auf der Homepage des Zeughauskinos unter www.dhm.de. Und ich sprach mit einem der Kuratoren der Reihe, mit Andreas Kötzing. Vielen Dank für die Zeit.
Sehr gerne.